Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Lesung von Uli Hannemann. Ich bin vom Verlag Voland und Quist direkt da drüben zu finden. Auch die Bücher von Uli Hannemann kann man da kaufen. Uli Hannemann ist ein Lesebühnenautor aus Berlin. Er hat lange bei der Reformbühne Heim und Welt gelesen, ist bei der Lesebühne Liebe statt Drogen jede Woche zu erleben und er schreibt Kurzgeschichten, schwarzhumorige Kurzgeschichten und Kolumnen für die Taz. Und das Buch, das wir jetzt gerade veröffentlicht haben, heißt Wunschnachbar Traumfrau und aus dem wird er jetzt lesen. Ich bitte um einen ganz herzlichen Applaus, Uli Hannemann.
Ja, hört mich jemand? Ja, prima. Du wusstest wahrscheinlich nicht, an welches Mikro ich mich setze. Ich habe da jetzt ein Geheimnis draus gemacht. Danke, aber es hat ja jetzt doch geklappt. Meine Geschichten sind sehr kurz, deswegen lese ich mehrere davon vor. Also wer einen Roman erwartet hat, der wird jetzt enttäuscht sein und muss gehen oder darf auch bleiben und einschlafen. Der erste Text, den ich mir ausgesucht habe, der passt besonders gut zu dem heutigen schönen Frühlingstag. Es ist ein trauriger Spätherbsttext und der heißt Drei Farben Grau. Es ist so düster. Eine formidable Saulaune hat sich eingestellt und zeigt der Welt die Borsten. Mit der Umstellung auf Winterzeit haben uns die Verantwortlichen auch noch das letzte Lebenslicht geraubt. Dahinter steckt Kalkül. Der November dient dem System als Vehikel, die Untertanen vom sommerlichen Übermut herunter und über die schmale Planke des Wankelmuts tief hinunter in einen Ozean aus pechschwarzer Schwermut zu stoßen. Schwermut hat nun gar nichts mehr mit Mut zu tun, allenfalls mit Wermut. Ein Bier tut es natürlich auch, oder ein Glühwein. Getränke, die langsam töten, nachdem sie so schlampig wie lieblos ihrem Auftrag der Erzeugung tückischen Sekundenglücks nachgekommen sind. Es ist schon ein rechter Teufelskreis. Wie fröhlich war ich noch im Sommer. Ich sprang mit einem hellen Kleidchen angetan, barfuß über blumenbestickte Wiesen, klatschte bei jeder Biene, die sich sacht an einer Blüte schubberte, bei jedem Schmetterling, der zu meiner Ergötzung taumelnd gaukelte, bei jedem der so zahlreichen Sonnenstrahlen, die meine mit güldenen Härchen zuhauf versehene Sammethaut streichelte, strob und stroff vor maßloser Verzückung in die Hände, so dass das fortwährende Klatschen einen geschlossenen Klangteppich ergab, der dem Geräusch eines mit buntenem Bast umsäumten winzig kleinen Presslufthammers glich, welcher in einem Fort an der Straße der Liebe und des Glücks zu Werke war. Goldkehlchen säumten trällernd den Hain. Ich trank den Nektar der Blüten, aß den Klee, sang dem Dasein freudetrunkene Lieder. Am Abend ging ich schweißtriefend und mit vom Dauerapplaus wunden Händen, doch überaus zufrieden und erfüllt zu Bette. Selig schlummerte ich ein und das Sandmännchen hielt auf dem Kopfende meiner Schlafstatt Wacht. Durchs offene Fenster lächelte ein milder Mond. Das war schön. Schön war die Zeit. Wo ist sie hin? Verschwunden im Orkus des Vergessens. Kälte macht sich breit. In den Herzen, in den Städten, in der Natur. Die Vögel singen nicht mehr. Die Sonne schaltet einmal in der Woche das Notaggregat ein und die Bienen sind tot. Erstochen. Die Bäume werfen achtlos das Laub weg wie todkranke Millionäre ihr Geld. Von des Sommers reichem Blumenschmuck sind uns nur die auf den Gräbern welkenden Chrysanthemen geblieben. Das Kleidchen hängt im Schrank. Schafswollene Schlüpfer scheuern schmerzhaft am schrumpfenden Schwänzlein. Mit dicken Stahlkappenstiefeln an den Füßen schlurfe ich übellaunig durch die Straßen. Die Route ist immer dieselbe. Erst der Friedhof, dann das Dunkelrestaurant, Schwarzwurzeln, Schwarzbrot und am Ende ein Darkroom in der Düsterhauptstraße. Dort sitze ich dann allein und weine leise vor mich hin. Gewiss, auch im November gibt es viel zu feiern, da bleibt kein Auge trocken, denn die Tränen fließen ohne Rast. Aller Heiligen, aller Seelen, Reichspogromnacht, Mauer kaputt, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag, selten so gelacht. Wer auf Feiern in Schwarz zu singender Säge und einem Glas Brackwasser in der Hand steht, kommt hier bestimmt auf seine kranken Kosten. Der freut sich auch über den zähen Todeskampf der Krähe im kahler werdenden Geäst. Freund Eichhorn, Kamerad Dealer und Onkel Exhibitionist stehen einsam im Park herum. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Doch auch in den Straßen ist die Atmo schwer am Boden. Frierende Kinder, an denen man offene Feuer befestigt hat, damit sie nicht unerkannt flüchten können, werden durch die dunklen Gassen getrieben. Vom Glühwein und der eigenen Bosheit besoffene Erzieher singen Spottlieder dazu. Laterne, Laterne, Brandwunden und Sterne. Ab und zu geht ein Kind knisternd in Flammen auf, dann lachen sie nur. Sonst ist außer Weinen, Fluchen, Husten, Niesen, Wehgeschrei und den Sirenen der Rettungswagen kein Laut mehr zu hören. Es ist die Jahreszeit für Wörter mit U, dem unheimlichsten und dunkelsten aller Vokule. Unmut, Unzufriedenheit, Umsturz, Uhu. Umbringen. In Kriegen und Bürgerkriegen werden Menschen in den Wäldern kleine Miezekatzen mit großen Augen und in den Umluftbacköfen junge Puter getötet. Oma stirbt. Das Fahrrad wird gestohlen. Alle werden entlassen. Erster Frost legt sich auf die Brücken und greift des Nachts mit klammen Fingern tückisch nach arglosen Autofahrern. Viele sind noch jung. Gewesen. Kein Sandmännchen hilft ihnen nun und kein milder Mond. Hielte nicht Fräulein Nebel, die kleine Cousine des verheerenden Erdbebens, das Drama unter ihrem weißen Leichentuch verborgen, zerrissen unsere Seelen ganz gewiss vor Leid. Das soll jetzt alles nicht verbittert klingen. Echt nicht, absolut nicht, null. Es ist allenfalls verbittert, wie es klingt, ist mir hingegen scheißegal. Alles ist mir egal. Dabei gibt es doch überall so wunderschöne Grautöne. Es ist eine wahre Pracht. Der Indian Winter, der Spätherbst, protzt mit seiner reichen Palette aus Blassgrau, Hellgrau, Mittelgrau, Dunkelgrau und Schwarz. Ein depressiver Maler hätte sicher seine reine Freude daran. Doch leider bin ich nur ein depressiver Autor. Wer hätte das gedacht? Ach, wäre ich doch wenigstens ein depressiver Clown. Während im Käfigwagen hinter mir ein zerfleddertes Känguru zur Musik der Tiger-Lillys röchelnd seinen Löffel abgäbe, bespaßte ich, eine rote Nase ins graue Gesicht geschminkt, im Zirkus November, die beiden einzigen Zuschauer, die gekommen sind, Herr Not und Frau Elend. Geld gibt es natürlich keines, beide standen auf der Gästeliste. Vielen Dank. Mit Zwischenapplaus hätte ich gar nicht gerechnet. Das ist dann schon mal ein Bonus an diesem sonnigen Tag. Zur Belohnung gibt es jetzt auch einen etwas weniger kryptischen Text, sondern einen konkreten Text, der in einem konkreten Urlaub spielt, den ich konkret gemacht habe. Der Text heißt King Kong und Godzilla. Das Ganze spielt in Sri Lanka, möchte ich dazu sagen. Wir haben Glück. Der Busfahrer für unsere heutige Fahrt nach Dambulla fährt für hiesige Verhältnisse vergleichsweise defensiv. Das bedeutet, dass man ihn in Deutschland zwar nach spätestens 3 Minuten rausgeschmissen und zur eigenen sowie öffentlichen Sicherheit für immer ins Gefängnis geworfen hätte, er aber ausnahmsweise nur zu etwa 90% lebensmüde zu sein scheint. Für einen Buddhisten ist das geradezu zaghaft. Speziell im Vergleich zu seinen Kollegen, die sichtlich nach dem Motto agieren, scheißegal, wenn das eine Leben aufhört, fängt eben das nächste an und die Reinkarnation bringt wenigstens ein wenig Abwechslung in den grauen Alltagstrott. Aber bei diesem funktionieren sogar die Bremsen einigermaßen. Grundsätzlich herrscht auf Sri Lankas Straßen das Gesetz des Stärkeren. Das klappt erstaunlich gut, da jeder seinen Part zu kennen scheint. Die Fußgänger springen hurtig in den Graben, die Radfahrer nehmen die Möglichkeit ihres Todes so gleichmütig hin wie die des nächsten Regenschauers. Motorräder und Tuk-Tuks weichen den PKWs aus und die wiederum den ganz oben in der Fresskette stehenden Bussen. Busfahrer treten das Gaspedal permanent durchs Bodenblech. Mit ihren uralten Blecheimern überholen sie gnadenlos in Kurven, Serpentinen und in überfüllten Innenstädten, im Überholverbot und bei Gegenverkehr. Oft bleibt den Entgegenkommenden nur noch auf die Böschung auszuweichen und anzuhalten. Aber auch das funktioniert, wie gesagt, ganz gut, bis auf einen Fehler im System. Die Pattsituation nämlich, die entsteht, wenn sich 2 Busse entgegenkommen. Ich vermute, die häufigste Todesart in Sri Lanka ist, in einem Bus zu sitzen, der frontal mit einem anderen Bus zusammenstößt. Die zweithäufigste Todesart dürfte sein, in dem anderen Bus zu sitzen. Theoretisch wären auch die LKWs schlimm, doch in der Praxis sind die meisten von ihnen derart lahm und gewöhnlich auch noch bis zum Rand mit Wackersteinen beladen, dass sie einfach nicht genug Geschwindigkeit aufnehmen, um das gewünschte Ausmaß an Verheerung anrichten zu können. Allerdings hatten wir auch mal ein legendäres halbstündiges Überholgefecht zwischen einem ganz offensichtlich massiv unter Drogen stehenden Busfahrer und einem recht rüstig wirkenden Tanklastzug mit hochexplosivem Flüssiggas. Ein Kampf wie zwischen King Kong und Godzilla. Bei jedem Manöver fuhr der Bus so dicht auf oder den Gegenverkehr rücksichtslos beiseite pflügend vorbei, dass außer der riesigen Highly Inflammable Aufschrift auf dem roten Tank praktisch nichts mehr zu sehen war, um direkt nach erfolgreichem Überholvorgang an einer Haltestelle zu stoppen, dort vom Lastzug gleich wieder überholt zu werden und das Abenteuer daraufhin von vorne zu beginnen. Die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind die Hunde. Erstaunlich viele Hunde haben hier erstaunlich wenig Beine. Also oft nur 3. Wo Katzen 7 Leben haben, haben Hunde nur 4 Beine. Tendenz abnehmend. Weniger als 3 sehe ich allerdings nie. Ich denke mal, dass die Hunde mit 2, 1 oder gar keinem Bein lieber zu Hause bleiben. Aber nicht etwa, weil sie aus Erfahrung klug geworden wären, sondern weil die Fortbewegung ab einer Anzahl unter 3 Beinen einfach zu beschwerlich wird und auf einem Bein kann man nicht stehen, wie ja schon der Zecher weiß. Natürlich trifft die Hunde die geringste Schuld an ihrem harten Los. Doch es fällt schon auf, wie lässig und im allerletzten Moment sie vor den herandonnernden Fahrzeugen zur Seite schlendern. Das ist meist gut auf Kante berechnet, aber eben doch nicht immer. In diesem Punkt muss man die, ich sag mal der Einfachheit halber, 4 Beiner auch mal selbst in die Verantwortung nehmen. Denn cool zu wirken ist ihnen offensichtlich wichtiger als die eigene Unversehrtheit. Eine Einstellung, die, sehe ich mir am Strand die Surfer an, wohl nur ein junger Mensch verstehen kann. Das Karma erzeugt bekanntlich den Kreislauf der Wiedergeburten. Ob in der Folge die Hunde regelmäßig zu Busfahrern und die Busfahrer zu Hunden werden oder ob sich ein Ringtausch mit den Surfern ergibt, bliebe noch zu klären. So das Gefühl, das Mikrofon will weg. Es darf aber nicht, ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt eine Geschichte über das harte Los des Erwachsenenwerdens. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das für ein Thema? Was will uns dieser Mummelkreis hier erzählen? aber da oben steht immerhin Leseinsel junge Verlage. Also irgendwas mit Erwachsenen werden hat es doch für uns alle noch zu tun. Es geht natürlich um Eis. Die Angst des Eismanns vorm Elfmeter. Willst du ein Eis? Frage ich. Wir haben gerade erst gefrühstückt, sagt sie. Aber du willst doch ein Eis, sage ich. Eigentlich nicht, sagt sie. Ich spendiere dir auch eins, sage ich. Danke, sagt sie, aber ist echt nicht nötig, ich will gar keins. Komm, sag ich würde mir dann auch selber eins kaufen. Die Schlange ist aber ziemlich lang, sagt sie. Ich will aber ein Eis, sage ich, und wir stellen uns an hinter den wenigen Kindern und den vielen Erwachsenen. Ich will aber ein Eis zu sagen, fühlt sich auf nostalgische Weise regressiv und damit einfach verdammt gut an. Man zerrt das ohnmächtig bettelnde Gequengel aus der eigenen Kindheit hervor, verfügt aber gleichzeitig über die Macht und die Mittel, sich den Wunsch beliebig zu erfüllen. Für Erwachsene ist das Eis ein Elfmeter, bei dem der Torwart an den Pfosten gefesselt ist. Sie können Geld von der Bank abheben und sich 5000 Kugeln Eis kaufen. Sie können sich einen Kredit erschwindeln oder sich prostituieren. Sie können sich einer Söldnerarmee anschließen, ein Land überfallen, das über große Speiseeisreserven verfügt und sich das Eis mit Gewalt einverleiben, viele tausend Kugeln und danach die Eisdiele niederbrennen. Die meisten verdienen sich ihr Eis jedoch mit typischen, schwer begreiflichen Erwachsenenberufen. Sie sitzen an aufgeräumten Schreibtischen, gucken wichtig und controllen irgendwas. Neben dem Computer steht ein kleines Schälchen mit nach Farben sortierten Büroklammern. Mit den gelben Büroklammern heften sie Lügen und Halbwahrheiten aneinander, mit den grünen Anweisungen zur endgültigen Vernichtung der Umwelt und mit den roten Waffenbestellungen von Kriminellen aus Krisengebieten. Ordnung ist das halbe Leben. Nee, steht hier gar nicht. Ordnung ist der halbe Tod. Und so ein Leben schon ein wenig traurig. Man wird langsam so ein bisschen fahrig, wenn man das meint, schon auswendig zu können, aber es trügt. Ich fange nochmal von vorne an. Und so ein Leben schon ein wenig traurig. Kein Wunder, dass unser Verlangen groß ist, die unbeschwerte Kindheit wieder aufleben zu lassen. Noch einmal wollen wir die unschuldige Freude über ein Eis nachempfinden. Deshalb spürt man auch die Ungeduld gegenüber den wenigen Kindern in der Schlange. Was wollt ihr? Ihr seid doch schon echte Kinder. Wir aber brauchen das Ritual. Ich schubse zwei kleine Mädchen, die zu lange brauchen, sanft beiseite und schiebe mich an den Tresen vor. Ich will ein Eis, sage ich und spüre nach, wie sich meine Worte anfühlen. Banal, unbefriedigend. Es ist nicht mehr dasselbe. Früher hatte man es nämlich nicht in der Hand. Als Kind bettelte man um das Eis. Das war der Unterschied. Das verknappte das Gut und machte es wertvoll. Darüber, ob man es bekam, entschieden andere. Doch heute taugt das Eis nicht mehr zum Symbol für abgegebene Verantwortung. Die Wonnen der Unmündigkeit sind irreversibel dahin. Der Führer ist tot. Wir können uns jederzeit ein Auto kaufen, Sex oder Drogen. Doch wir wollen unbedingt ein Eis. Nicht, weil es so gut schmeckt, sondern weil in uns ein längst sinnentleerter Sehnsuchtsimpuls weiterlebt. Auch wenn das hier tatsächlich das beste Eis der ganzen Stadt ist. They make it himself, versucht hinter uns ein junger Mann seinen ausländischen Gästen zu erklären, dass das Eis hier hausgemacht ist. So verstehe ich ihn jedenfalls. Die Freunde lachen. Ob sie ihn verstanden haben oder sich nur wie Kinder auf das Eis freuen, weiß ich nicht. Vielen Dank. Danke. Ich mache jetzt einfach fix weiter. Ich habe noch viel vor. Also viel vor. Nee, zwei. Weitere kleine Geschichten. Jetzt kommt quasi die vorletzte. Den Spätherbst hatten wir schon. Die folgende spielt im Spätsommer gegen Ende der Schwimmbadsaison. Die heißt Der schwarze Bikini. Spielt im Freibad. Im knackevollen Prinzenbad nähert sich eine Unbekannte zielstrebig unserem Liegeplatz. Ob wir bitte mal auf ihre Tasche aufpassen könnten, solange sie im Wasser wäre? Das kennen wir schon. Immer werden wir gefragt. Es muss an unseren blitzeblauen Äuglein liegen, aus denen in einem Fort Güte, Klugheit und Verantwortungsbewusstsein strahlen wie Radioaktivität aus einem havarierten Kernreaktor. Ich weiß nicht, warum vor allem ich so geworden bin. Es ist ein Wunder. Eigentlich hätte ich allen Grund, hart und verbittert zu sein. Doch jedes der häufigen Male, da mir das Leben unvermittelt ins Gesicht schlägt, schüttle ich mich nur und lache. Das dumme Leben hat es schließlich auch nicht leicht. Es gibt Wichtigeres, als zurückzuschlagen und damit nur die Fronten zu verhärten. Eine Biene, die selber zu geschwächt ist, zu einer Blume zu tragen und sanft in den Blütenkelch zu schubsen. Den Straßenkindern zu zeigen, dass man mit einem Schnappmesser auch Äpfel schälen oder Marienfiguren schnitzen kann. Leserbriefe an sämtliche Zeitungen zu schreiben, in denen man die anderen Leserbriefschreiber bittet, es nun doch endlich einmal gut sein zu lassen mit all der Kritik an allem und jedem, weil die Welt schön ist und noch viel schöner wäre, wenn wir alle, anstatt Krieg zu führen, gegenseitig auf unsere Taschen aufpassten. Apropos, wann kommt denn endlich diese Frau zurück? Wir wollen nämlich langsam mal nach Hause, beziehungsweise an die Arbeit. Wie lang schwimmt die denn? Ist sie ertrunken? Vielleicht hasst sie uns ja auch alle und in der Tasche befindet sich eine Bombe. Längst sind die Ausbildungslager von Al-Qaida voll mit harmlos aussehenden Mitvierzigerinnen aus Mitteleuropa. Der bärtige Bösewicht hat ausgedient. Der ist doch ohnehin viel zu auffällig, um auch nur einem waldvergessenes Kinderplanschbecken in die Luft zu sprengen. Schließlich verlaufen die Rasterfahndungen seit Jahren nur entlang rassistischer Klischees. Wir beginnen, nach der potenziellen Bomberin Ausschau zu halten. »Hatte die nicht einen roten Bikini?«, fragt Q. »Nein, die hatte einen schwarzen.« Obwohl meine Geistesstärke allgemein eher im Abnehmen begriffen ist, kann ich mir immer alle Bikinis merken. Schnitt, Farbe, Inhalt, es ist wirklich wie verhext. Außerdem hatte sie sowieso eher mich angesprochen, eben weil sie mich als besonders vertrauenswürdig ansah. Das merke ich jetzt auch an dem verantwortungslosen Vorschlag der Freundin. Wir könnten die Tasche doch einfach anderen Vertrauenswürdigen übergeben, also dass die an unserer Stelle drauf aufpassen. Ich schaue mich um. Es gibt hier keine anderen Vertrauenswürdigen außer uns und verbessere mich. Außer mich und verbessere mich nochmal. Außer mir. Denn wohin ich auch blicke, sehe ich nur in verschlagene, fiese Fressen, aus denen Stielaugen gierig auf die halbherrenlose Tasche neben uns stieren. Laut knacken die langen Finger jederzeit zum Zugriff bereit, falls wir die Konzentration auf die in unsere Obhut gegebene Sache auch nur eine Millisekunde lang alarmen lassen sollten. Speichel fließt aus fletschenden Mäulern ein Wolfsrudel, das gierig und doch geduldig auf seine Chance wartet, das Elchkalb von der Mutter zu separieren. Überall gepresster Atem, nur mühsam durch vorgetäuschte Gespräche über Wetter, Arbeit und Privates übertüncht. Badegäste eben. »Geh du ruhig schon mal, ich bleib dann eben alleine hier.« Mein Pflichtbewusstsein ist fast sprichwörtlich. Wenn im Schützengraben des Alltags die Kugeln der Versuchung, der Anfechtung und der Bequemlichkeit um die Ohren pfeifen, lernt schnell, wer die Feinde sind und wer die eigenen Kameraden. Und die gilt es auf keinen Fall im Stich zu lassen. Ob das Land ruft oder eine fremde Frau im schwarzen Bikini, ich harre aus und verrichte, was mir aufgegeben ist. Was hätte ich wohl im Dritten Reich gemacht? Wahrscheinlich gewartet. Treu wie ein Hund auf seinen toten Herrn. Ungefähr so, wie ich mir auch die kommende Zeit vorstelle. Q-Punkt geht irgendwann. Dann die anderen Badegäste. Enttäuscht ziehen sie die Schwänze ein, sie vermochten mich nicht zu überlisten. Das Bad schließt, nur ich harre neben der Tasche aus. Und es ward Abend, und es ward Nacht. Und es ward Sommer, und es ward Herbst. Das Prinzenbad beendet die Saison. Ich habe keine Wintersachen dabei. Ich friere. Nirgendwo bellt ein Hund. Wo bleibt die Frau im schwarzen Bikini? So, einen letzten habe ich noch. Vielen Dank schon mal für Ihre Geduld. Und aber ist ja auch nicht schlimm, das kostet hier ja alles nichts und jeder darf gehen und so. Das finde ich ganz toll, diese libertäre Handhabung finde ich ganz großartig. Der letzte Text eignet sich ganz gut als letzter Text, weil es quasi ein Alterstext ist, ein Text über Sport im Alter. Und deswegen heißt er auch Last Exit, Oberschenkel-Halsbruch. Ein sehr persönlicher Text, by the way. Es ist Montagabend. Ich liege auf dem Fußballplatz und warte darauf, dass der Schmerz nachlässt. An dem reibeisenartigen alten Kunstrasen habe ich mir das Knie an exakt derselben Stelle wie vor 3 Tagen aufgeschürft. Die fing gerade erst an zu heilen. Nun kann man durch den blutigen Matsch hindurch die einzelnen Hautschichten zählen, unterscheiden und benennen wie beim Mikroskopieren einer Zwiebel im Biologieunterricht. Das zweite Mal tut immer ganz besonders weh. Ja, wenn ich noch ein junger Bursche von 48 oder 49 Jahren wäre, würde ich meinen Tränen nun wohl ohne jede Scheu freien Lauf lassen. Doch mit 50 kann man sowas echt nicht mehr bringen. Also stoße ich nur zischend die Luft aus. Besorgt blicken mich die jüngeren und talentierteren Mitspieler an. Jedes meiner undefinierbaren Geräusche ist für sie ein Alarmsignal. Was kommt bei diesem wunderlichen Alten wohl als nächstes? Herzinfarkt, Schlaganfall oder geht ihm einfach bloß die Luft aus? Jeder weiß es. Ich bin viel zu alt für den Scheiß. Diese Erkenntnis habe ich auf anderen Gebieten längst gewonnen. Warum bloß nicht hier? Was will ich mir denn beweisen? Dass ein Bierbrunnen stets auch ein Jungbrunnen ist? Dass man auf dem Felde der Ehre auch an aufgeschürften Knien verbluten kann? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Doch den Zeitpunkt habe ich schon vor Jahren verpasst. Ich muss höllisch Acht geben, dass ich nicht mehr so oft hinfalle. Ich komme ja von alleine nur noch schlecht wieder hoch und liege dann meist minutenlang wie ein Käfer hilflos mit dem Beinchen strampelnd auf dem Rücken. Zum Glück ist Fußball ein Mannschaftssport und die Jungs, die ich früher meine Mitspieler nannte, sind mittlerweile praktisch meine Zivis. Wenn sie sehen, dass ich einmal mehr unglücklich gestürzt bin, unterbrechen sie ihr Spiel und helfen mir auf. In der Zeit nehmen sie durchaus auch das eine oder andere Gegentor in Kauf. Sie setzen mir das am Boden liegende Gebiss ein, erinnern mich daran, dass ich linker Verteidiger sei oder eine ähnlich interessant und zugleich unnütz klingende Position inne hätte. Sie schieben mich an die entsprechende Stelle des Spielfelds und warten kurz, um sicherzugehen, dass ich stabil und eigenständig stehen kann. Wie ein Duracell-Häschen klappere ich bald fröhlich weiter, bis das nächste Hindernis in Form zum Beispiel einer zu dick gezogenen Seitenlinie auftaucht. Große Angst habe ich bei jedem Sturz natürlich vor dem legendären Oberschenkel-Halsbruch, dem größten Feind des alten Menschen noch vor Radfahrer, Rentenbescheid und Dingen, die er nicht kennt. Der Last-Exit-Oberschenkel-Halsbruch führt nicht selten über die Standspur Geriatrie hin auf den Rastplatz der letzten Ruhe. In den ersten Monaten lässt sich noch ab und zu ein Mitspieler blicken und bringt mir kernlose Weintrauben. Doch irgendwann hören auch die Besucher auf. Montags ist immer noch Fußball, dann gucke ich vom Krankenbett aus im Fernsehen, zweite Liga. Keinesfalls will ich ins Sterbehospiz verlegt werden. Dort soll es immer Streit um die Fernbedienung geben. Mancher denkt nun vielleicht, was labert denn dieser leidlich rüstige Alte? Der wirkt doch eigentlich kaum älter, als er ist. Und sie haben ja nicht Unrecht. Natürlich ist das eitel und verlogen, aber nur zu menschlich. Menschlich ist nun mal ein Synonym für eitel und verlogen. Die selbsternannte Krone der Schöpfung nutzt ihre hochentwickelten Kommunikationstechniken fast ausschließlich dazu, ihre Artgenossen arglistig zu täuschen. Solche Fähigkeiten kann man getrost in die Biotonne treten. Lügt denn der Wolf, wenn er heult? Die Biene, wenn sie tanzt? Das Pferd, wenn es vor die Apotheke kotzt? Nein, so etwas tut nur der Mensch. Jede Mikrobe kommuniziert auf ihre primitive Weise zuverlässiger und damit besser. Allerdings ist in meinem Fall die Koketterie von der Realität schon lange rechts überholt worden. Denn die Spielstatistik lügt nicht. 2% gewonnene Zweikämpfe, 0,012 zurückgelegte Kilometer, eine Passquote von 5%, 0 Torschüsse und eine gelbe Karte für wiederholte Spielverzögerung, als die meine beiden Sprintversuche gewertet wurden. Und dann bin ich am Ende auch noch umgefallen. Vielen Dank. Weiterhin einen schönen Tag hier auf der Buchmesse oder woanders. War mir ein Vergnügen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.